Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast 285. Es ist der 7.3.2021 und heute mit dabei bei diesem wundervollen Podcast die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Hallo.
Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das jetzige oder vergangene Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und es gab schon einige Veranstaltungen, auf die wir eingehen wollen. Und eine Veranstaltung, die recht interessant war, war in Frankreich. Das ist ja auch recht selten. Es war auch zu sehen auf ESPN Plus und in Canal Plus in Frankreich. Dort kämpfte die große französische Hoffnung Tony Yoka gegen Joel Tamve Djeko. Robert, du hast den Kampf gesehen. Wie hat dir denn der gute Tony Yoka gefallen?
Yoka ist ein guter Boxer. Ich meine, der Typ ist Olympiasieger, also da musst du schon was für können. Das hat man auch alles gesehen. Er hat ihn, um das vielleicht schon vorwegzunehmen, vorzeitig gestoppt, TKO in der 12. Runde. Aber ich finde, Tony Yoka fehlt die Härte, um im Profisport wirklich für Verhältnisse zu sorgen. Er hat zwar eine 80-prozentige K.O.-Quote, ist jetzt bei Boxrec auf Platz 13 dadurch gelandet, aber da waren jetzt nicht so die großen Namen bisher dabei gewesen. Also, ich will es jetzt mal nicht böse nennen, aber so abgehalfterte oder ältere oder gut abgehangene Boxer wie ein Dimitrenko oder ein Duhorpas, Christian Hammer, den musst du erstmal vorzeitig schlagen, das hat er nicht geschafft. Ich glaube, wenn der jetzt einen Top-10-Boxer boxen würde, was er ja nach dem Kampf gefordert hat, sei es jetzt mal jemanden wie ein Joseph Parker oder ein Michael Hunter, ich glaube nicht, dass der diesen Kampf gewinnen wird, weil ihm da einfach die Härte für fehlt. Und das hat man bei diesem Kampf, finde ich, jetzt auch gesehen. Er war zwar jetzt Djeko körperlich so gesehen schon überlegen, aber er hat ihn nicht dominiert. Und für einen Boxer, der eigentlich den größten Teil seiner Karriere im Cruisergewicht verbracht hat, finde ich das schon schwierig.
Ja, man kann ja noch mal kurz auf den Kampfverlauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ich fand es gar nicht so, dass das so physisch überlegen extrem aussah, obwohl das vom Gewicht ja so ist eigentlich. Er hat ja irgendwie 111 Kilo. Und 104,8 Kilo hat Djeko gewogen. Ich finde, der Oberkörper von Djeko war aber deutlich muskulöser und breiter irgendwie. Also da fand ich, dass der ziemlich bisschen physischer aussah so. Aber im Endeffekt, ja, die erste Runde, kann man sagen, war ein bisschen enger so. Aber kann man Tony Yoka geben, hat halt ein bisschen verhalten angefangen. Djeko, was ist das für ein Boxer? Unorthodoxer Boxer, technisch natürlich unterlegen, aber er blieb halt immer durch seine Blitzangriffe gefährlich, ist aber die meiste Zeit im Rückwärtsgang gelaufen. Und für mich hat er so ein bisschen erinnert an so einen Deontay Wilder, nur ohne Jab, quasi. Also so ein bisschen, ja, man kann den halt nicht so gut auslesen und manchmal hat er so Schwinger, da musste man halt schon so ein bisschen aufpassen, dass man sich da vielleicht keine fängt und so. Aber im Endeffekt, jetzt bis zur 11. Runde, hat bei mir Tony Yoka nur die 10. abgegeben. Ich finde, er hat fast sonst jede Runde dominiert. Und Djeko ist am Ende halt auch nur noch weggelaufen, weil er auch einfach konditionell so ein bisschen am Ende war. Der hat eine sehr schlechte Deckung, Hände hängen die ganze Zeit, frisst halt die Jabs. Tony Yoka hat einen sehr guten Jab, schnell. Ist natürlich der fittere Boxer gewesen. Ansonsten, ja, das Manko hat Robert halt schon angesprochen. Er hatte halt keine One-Punch-Power. Das hat man halt gesehen. Die 12. Runde wurde dann vorzeitig beendet, weil Djeko abermals an den Seilen von ihm gestellt wurde und dann zu viele Treffer kassiert hat, irgendwie 4 Treffer. Und dann hat er sich halt auch umgedreht. Dann hat der Ringrichter den Kampf abgebrochen kurz vor Ende, aber an den Seilen sah Dzeko halt immer schlecht aus, weil er einfach konditionell nicht mehr weglaufen konnte und sich da halt immer was gefangen hat und stehen blieb und auch nicht so eine perfekte Deckung hat. Also es war eigentlich sein Todesurteil, da immer so stehen zu bleiben. Aber er war schon so ein physisches Monster teilweise. Also ja, also man, der hatte zwar nach den Runden so auch so von seiner Workrate keine Chance, aber Toni Joka musste halt immer aufpassen, dass er sich nicht doch noch irgendwie doch vielleicht mal eine fängt und so, aber sonst sehr ruhige Performance von Joka, aber ich glaube auch, dass er ganz oben da durch seine fehlende Schlaghärte dann doch große Probleme haben wird einfach.
Habt ihr mal schon andere Kämpfe gesehen von Dzeko?
Nicht, dass ich mich erinnere, ehrlich gesagt.
Ich kann mich an einen ganz speziellen Kampf von ihm erinnern. Der war am 20.06.2014. Der wurde damals auf Eurosport übertragen. Da hat er gegen Frank Blümle gekämpft. Das war die Veranstaltung gewesen. Das war irgend so ein Wald- und Wiesentitel gewesen. Mal kurz gucken bei Boxrec. Ah ja, der vakante International Boxing Association Interkontinentaltitel im Cruisergewicht.
Aber ein Cruiser.
Ja, Dzeko ist ein Cruisergewichtler. Ja. Ich glaube, der ist ja fast 2 Meter groß. Oder ist 2 Meter groß. Also für einen Cruiser schon recht groß. Den Kampf hat er in der ersten Runde durch K.O. gewonnen gegen Blümle. Da braucht man jetzt nichts drüber sagen, aber das war die Veranstaltung gewesen, weil es halt ein Titelkampf war, wurden auch die Nationalhymnen gespielt. Und als die deutsche Nationalhymne angespielt wurde, wurde die erste Strophe gespielt. Und der Blümler hat dann etwas verdutzt aus der Wäsche geguckt. Steht da in der Ecke so und dann auf einmal Deutschland, überall. Und die haben sich da angeguckt, was läuft hier gerade?
Ja, aber wenn man bei YouTube nach Nationalhymnen sucht, dann kommt die vielleicht. Ne?
Wahrscheinlich. Aber der Kampf selber, ja. Frank Blümle eigentlich auch ein Boxer, wenn ich mich richtig erinnere, der eigentlich aus dem Halbschwergewicht kam und dann hochgegangen ist ins Cruisergewicht. Gut, jetzt hat er 2020 hat er zum Beispiel auch mal gegen Patrick Korte im Schwergewicht geboxt.
Als Journeyman, ja. Ja, Dzeko fand ich gar nicht so schlecht. Also mir Boxer ist eigentlich zum Beispiel auch jetzt in diesem Kampf recht gut gefallen. Also er hat auf jeden Fall Joka schwer gemacht. Aber ich muss euch recht geben, ich glaube auch, wenn man so eine Prognose abgeben darf, mir kam Toni Joka schon, halt boxerisch war das schon alles gut, aber ich weiß nicht, inwieweit er auch ein bisschen fragil ist. Es hat ja Gründe, dass er im Grunde seit 4 Jahren, ja, so, wie ich sagen, der hinvegetiert wäre zu viel gesagt, aber der Aufbau ist fürchterlich langsam und das hat im Regelfall immer Gründe. Und er wird sicherlich gegen Hardhitter schon gespart haben und gegen André Elite Heavyweights und vielleicht hat man da schon die Fehler irgendwie erkannt oder die, woran es mangelt, aber ich, dass er wirklich jetzt starke Leute irgendwie wegnockt oder annockt oder so, finde ich ein bisschen schwierig. Also er redet man nicht, wie soll ich sagen, irgendwie an so einen Akin Wande oder so oder so einen Axel Schulz in seiner Prime, so dieses Level, aber dass das jetzt irgendwie dominiert oder die ganz starken Leute da im Profiboxen klar macht, ich kann mir das schwer vorstellen. Er ist grundsolide, aber ich sehe da doch so ein bisschen schwarz, so exzellenter Amateur, aber für die ganz großen Aufgaben weiß ich nicht, ob er da die Kämpfe, er kann sich vielleicht eng gestalten, aber wenn er da mit irgendwelchen Leuten mitbrawlt, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass der da siegreich hervorgeht. Mir kommt er so ein bisschen vor wie so ein Heavyweight-Coolschei vielleicht, also ziemlich auch phlegmatisch schon ein bisschen und die mangelnde Punching Power und er wiegt auf mich auch ein bisschen fragil. So, ich weiß nicht, ob er das stärkste Kinn hat. Ich glaube es fast nicht. Und aber ja, das wird ihn limitieren, wenn es gegen die Elite-Kämpfer geht. Aber sonst interessanter Mann. Schön zu sehen, dass in Frankreich da auch was gezeigt wird, gemacht wird, aber
was ja auch schon sehr selten ist.
Ja.
Es wundert mich eigentlich überhaupt, dass Frankreich gar nicht so das Boxerland ist.
Nee, obwohl die eigentlich immer teilweise exzellente Boxer haben. Ne?
Aber ich meine, ich wollte nochmal bei Toni Joka sagen, ich meine, der ist ja schon bei Boxrec Schwergewicht weltweit auf Platz 13. Ne? Der hat sich eigentlich schon sehr, sehr gut eigentlich vorgearbeitet, obwohl er halt zuletzt jetzt nicht unbedingt so die besten Leute so vor den Fäusten hatte. So. Aber Kubrat Pulev ist zum Beispiel nach ihm und vor ihm ist dann Joe Joyce. Ne? Aber Kubrat Pulev wäre eigentlich gar nicht so uninteressant als Gegner, auch Joe Joyce, aber so gegen die Spitze, so, das ist halt, also es, er kann auf jeden Fall Kämpfe machen, die so ganz sehenswert sind. Aber zum Beispiel gegen so ein Monster wie Chisora, boah.
Also gegen Joyce würde ich schon eher sagen, das könnte fies werden, weil Joyce hat ja schon, das hat man ja jetzt gegen Dubois gesehen, der hat halt auch die Physis, auch mal was einzustecken, gegenzuhalten. Beide sind ungefähr gleich, also jetzt Joker und er sind ungefähr gleich groß. Ich glaube, Joker 2,1, Joyce, glaube ich, so 1,98 so um den Dreh. Also annähernd gleich groß. Ich glaube aber schon, dass so ein Joyce den da schwer anklingeln kann.
Ja, ich würde auch auf Joyce tippen bei dem Kampf. Aber ich meine, das wären ja so die nächsten Gegner, so die eigentlich jetzt so demnächst für ihn kommen müssten. Da wird man dann auch sehen, ob er sich da noch steigern kann. Aber was ich eigentlich an der Karte noch ganz interessant fand, war ja, dass die Frau von Tony Yoka, was ich gar nicht wusste, aber stimmt, die heißt ja auch Estelle Yoka Mosley, auch im Vorprogramm geboxt hat und dann auch noch gegen eine deutsche Boxerin, gegen Verena Kaiser. Und ja, ich habe zwar nicht alles gesehen, weil das irgendwie auf YouTube noch nicht so nur die letzten Runden hochgeladen wurden. Also die Französin hat gewonnen. Hat auch noch nicht so viele Kämpfe, jetzt 9 Siege. Aber das war so, was ich gesehen habe, die letzten Runden auf jeden Fall, ein technisch echt so sehenswerter Kampf. Und Verena Kaiser konnte sich zumindest bei mir zuletzt auch ein paar Runden sichern. Also sie hatte auch schon mit ihrem aggressiven Stil gut gegengearbeitet. Und finde ich eigentlich witzig so, dass so Mann und Frau auf einer Card boxen, finde ich irgendwie cool. So. Zuerst Toni Joker, davor boxt seine Frau. Witzig einfach. Ungewöhnlich, sehr selten.
Wahrscheinlich haben sie sich bei der Arbeit kennengelernt.
Ja, ja, die waren weiter bei der National, ja, im Nationalteam, ne? Von Frankreich, ja.
Ja, wahrscheinlich beide mit ähnlicher starker Punching Power gesegnet.
Das ist jetzt fies.
Ja, wobei er hat ja 80%, aber du musst halt auch zwischen den Zeilen lesen. Gegen wen hat er die 80%? Und ja, wenn du halt jemanden hast, der zwar, sagen wir mal, auf dem absteigenden Ass ist, aber trotzdem 3 Sterne bei Boxrec hat, dann steigst du natürlich.
Ja, 80% kann man eigentlich noch gar nicht ernst nehmen, weil er 10 Kämpfe hat und gegen wen? Also die letzten Namen reichen ja, ne? So Christian Hammer, Michael Wallisch, also Alexander Dimitrenko, das sind ja alles Namen, die wir in Deutschland ja alle sehr gut kennen. Johann Duopar, also ja, okay, solide Teststeine. Christian Hammer weiß man, der fällt nicht leicht um und geht bis zuletzt immer und so, aber trotzdem, das sind jetzt keine irgendwie David Allen ist noch mit, ja, war auch noch hier 3 Sterne, noch einer der stärksten Gegner. Aber sonst, also eigentlich weiß noch gar keiner so richtig, was er wirklich für eine Punching Power hat, wenn er gegen wirklich die Top 5, Top 6 in den Ring steigt. So, das ist, also da wird er schlecht aussehen. Da erstmal wurde er noch nie richtig so getestet, ne? Man weiß gar nicht, ob er das verkraftet, wenn er selbst eine Bombe abbekommt. Aber auch, wenn so ein Wilder sowas abfeuert, weiß ich nicht, ob er das so gut nehmen kann.
Einen Wilder lassen wir jetzt gleich mal, also jeden, also einen Wilder und die 2 Weltmeister, die würde ich jetzt erstmal komplett rausnehmen. Aber so ein Povetkin, auch wenn der schon 40 ist.
Ja, auch Povetkin.
Oh.
Gerade nach seinen letzten Vorstellungen, also Povetkin ist auch schon sehr gefährlich. Gegen wen würdet ihr denn Joker sehen am liebsten? Also bei seinem nächsten Kampf, wenn ihr euch einen aussuchen könntet.
Also wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann wären das quasi, also für mich ist der noch immer ein Prospect, so der auf dem Weg nach oben ist. Und ich würde den gerne gegen einen anderen Prospect sehen. Zum Beispiel einen Philipp Jurgovic würde ich den gerne sehen. Martin Bukoli würde ich den gerne sehen. Ich würde den aber auch zum Beispiel gerne gegen Efe Ayakba sehen.
Ja, die Frage ist, ob man das macht, ne? Weil dann ruiniert man ja quasi 2 Contender, 2 mögliche. Ich glaube nicht, dass das kommt. Interessant wäre es auf jeden Fall gegen so Typen, wie du aufgezählt hast, weil da ist auch gewisse Physis und Punching Power da.
Aber auch Fragezeichen.
Ja, genau. Ich meine, Ajakba ist sicherlich nicht der bessere Boxer oder Hirgovic wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube, fürs Profigeschäft sind die doch deutlich besser geeignet. Ja, gute Frage. Ich denke, die logischste Wahl wäre wahrscheinlich irgendwie so ein Yugi Fury oder sowas mit echt wenig Punching Power, den man sich da ganz, ganz gut erwehren kann. Weiß nicht, oder ein französisches Duell gegen Carlos Takam oder so. Sowas könnte sicherlich kommen. Oder David Price wäre da auch so ein Kandidat. Der hat da auch noch ein paar Punkte über Boxrec und dann zack.
Der ist groß, der kann stark zuhauen.
Ja gut, der ist ja auch, ja, vielleicht dann.
Aber selbst einen Povetkin hat der nochmal angebimmelt.
Könnte man dann sehen hier, schaut her, was Tony Joker für eine K.O.-Maschine ist. Ja, Gute Frage. Aber von dem oberen Regal gibt es viele interessante, aber man wird sicherlich irgendwen aussuchen, der
machbar
ja,
ist.
Nicht so irgendwie so super gefährlich ist, ne?
Ja,
hier Marius Wach könnte vielleicht nochmal antreten.
Vielleicht wie würdest sowas. Du das denn jetzt sehen bei Kubrat Pulev? Der legt sich ja auch nicht so schnell hin.
Ja, das wäre ein interessant. Ich finde den Kampf richtig interessant. Kubrat Pulev, Joker, ja, das finde ich spannend.
Ja.
Was heißt spannend? Also ich glaube, das wird ein ganz schlimmes Gewürge werden, aber...
Ja, aber man weiß nicht so genau, wer da gewinnt, weil ich finde das nicht so klar, ehrlich gesagt. Also ich finde das schon... weiß ich nicht. Also ja, kann sein. Das
ja, aber auf jeden Fall ähnliche Limitationen, ne?
Ja, also... Es ist schwierig, also physisch, Pulev, ja, wird ihn natürlich mit seiner Erfahrung schon vielleicht ein bisschen vor ein bisschen mehr Probleme stellen, obwohl weiß man auch nicht. Ne? Eigentlich Tony Hooker müsste schon der viel fittere Mann sein. Ich meine, der hatte auch keine, man muss schon sagen, ihm zugute halten, er hatte auch wirklich nicht wirklich viele Konditionsprobleme jetzt im letzten Kampf, hat sich vielleicht eine Runde ausgeruht, sonst kann der halt echt gut 12 Runden gehen. Also das Alter spricht auf jeden Fall für ihn so. Bei Pulev. Ja, aber trotzdem, also ist jetzt, wäre auf jeden Fall für ihn ein guter Test, so einfach zu sehen, inwieweit er sich da wirklich von ihm abheben könnte.
Würdest du denn jetzt sagen, dass Pulev auf dem gleichen Level wäre jetzt, so vom Testlevel wie einen Horgovic oder einen Ajakba, oder würdest du ihn noch deutlich da drüber setzen?
Ja, das ist schwierig, weil ich finde, da sind eher die Boxziele der Kernpunkt, das Wichtigste. Zum Beispiel in Ajakba ist halt von seiner Physis, glaube ich, mörderischer irgendwie für Joker als jetzt ein Pulev. Weiß ich nicht, wenn der sich auf den rauflegt und ich weiß nicht, ich glaube, dass der da irgendwie größere Probleme vielleicht auch hätte. Aber vielleicht würde ich so sehen, also ich glaube gar nicht, dass das so unbedingt, wer jetzt weiter vorher platziert ist oder so, dass es eher sein kann, dass Tony Joker mit irgendeinem Stil vielleicht eher schlechter zurechtkommt als auch ein Hirgovic, könnte auch für ihn problematischer sein, als vielleicht der Stil von Kubrat Pulev könnte.
Wobei Pulev fiese Hände hat. Wenn der immer mal hier und dazu durchkommt, das hat auch einem Klitschko nicht gepasst.
Ja, ja, natürlich, der kann, aber sagen wir mal so, das war auch schon eine Weile, Klitschko ist halt auch eine Weile her, ne, und der ist jetzt auch schon 39, ich glaube, so lange wird er halt auch nicht mehr boxen, das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Der Kampf müsste halt echt schnell kommen, aber klar, wenn der harte Hände, wenn die durchkommen so, aber Tony Joker hat eine recht gute Deckung, das darf man halt nicht vergessen, so, deswegen könnte sein, dass er sich einfach durch seine Deckung und dadurch, dass er sich dann besser bewegen kann im Ring und fitter ist, dem vielleicht eher noch so entziehen könnte. Ich glaube, Joker hat eher Probleme so mit Leuten, die ihm physisch dann überlegen sind, also am besten noch größer einfach oder einfach schwerer, die sich auf ihn rauflehnen können und dann im Infight ihn da vor große Probleme stellen. Ich glaube, sowas liegt ihm gar nicht, wenn du ihn in den Infight ziehst und dann so eine Schlacht führst, weil lang boxen kann er so. Das ist für ihn nicht so problematisch.
Also ein Boxer, der größer ist als er, unwahrscheinlich, weil er ist 2,01 Meter, ja, aber genau. Ich sag mal so ein
aber schwer, so der
ja, viel Joe Zeit. Joyce, der ist ja schon ein Brocken und der kann zulangen, der kann auch was vertragen, der ist gut ausgebildet. Er hat mich schwerst begeistert gegen Dubois, weil damals habe ich Dubois den Siegen mich zugetraut und da hat er mich eines Besseren belehrt. Also gegen Joyce, den Kampf würde ich wirklich nur sogar noch am liebsten sehen.
Ja, der wiegt auch 117, also wäre auf jeden Fall vom Gewicht, auf jeden Fall würde ihm das überhaupt nicht liegen. Ajakba ist nur 2 Kilo, glaube ich, Unterschied, das wäre wahrscheinlich zu leicht. Aber stimmt, also es kann sein, dass Joe Joyce für ihn so einigermaßen sehr, sehr schwierig wäre. Und auch Chisora, also Chisora einfach von seiner Physis her, glaube ich, so, das würde ihm auch nicht so liegen, glaube ich. Aber das ist nur so, was ich denke, man weiß es halt nicht.
Ja, aber... Ich glaube, das sind mehr Wünsche, ne? Weil,
ja, natürlich. Traumwelt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kommt.
Hinzu vor allem, wenn der aus Frankreich rausboxt, welchen großen Promoter hat er im Hintergrund?
Ja, das weiß man jetzt nicht. Wahrscheinlich hat er eher das Event so alleine auf die Beine gestellt, weiß man halt nicht so, ne?
Hat er überhaupt an dem Hook was an Geld gezahlt? Weil der Hook hat doch eigentlich die Rechte für die Europameisterschaft doch erkauft. Oder habe ich da irgendwie falsch informiert? Also das ursprünglich. Ursprünglich hieß es doch mal, dass Marco Hook gegen Joe Joyce um die Europameisterschaft im Schwergewicht boxen soll. Hatte das doch ersteigert und dann ist ja, wie wir alle wissen, nichts passiert.
Ja, und dann hat man aber auch nichts, weiß man gar nicht, wie das dann am Ende ausgegangen ist, also bei den Verbänden. Also ist,
ja, normalerweise musst du den ja auch zahlen, ne? Und aber vielleicht hat man sich im Hintergrund irgendwie geeinigt, so, aber das sind immer so komische Sachen im Boxen. Ich meine, es gibt halt dann irgendwie eine Purse Bid und man steigert den Kampf und der findet nicht statt. Gut, wenn er nicht stattfindet, muss man wahrscheinlich auch nichts zahlen, aber oder man einigt sich irgendwie abseits irgendwie. Aber das ist schon merkwürdig.
Oh, ja. Und ich sehe auch gerade, das ist gar nicht der richtige Schwergewichtstitel gewesen. Das ist so, so ein Untertitel. Das ist nur der Heavy-Titel. Das letzte Mal wurde der ausgeboxt zwischen Otto Wallin und Adrian Granat 2018. Und davor 2016 zwischen Agit Kabayel und Christian Lewandowski.
Ja, das ist auch schon lange her, ja. Aber ja, sie sind halt in Frankreich, glaube ich, wahrscheinlich Stars. Sie wollen ihren Star wahrscheinlich auch behalten. Der wird auf einen großen Payday hinarbeiten, so wie alle im Schwergewicht. Dann ja, wird er halt dann sehen, wie weit er kommt. Und dann wird er abkassieren einmal und dann ja, hat er sein Ziel erreicht. Im Endeffekt weiß man ja, wie das meistens.
Macht sich ein schönes Leben auf La Réunion.
Laufen soll. Ja, aber es ist irgendwie schon sehr prognostizierbar, ne? Also wenn man sich seinen Stil anguckt und wenn man das so mit seinen eigenen Erfahrungswerten von Leuten, guten Amateuren im Profilager abgleicht und sein Fleck mal so sieht und dann, wie sagen, könnte es neue Audley Harrison werden, wäre vielleicht zu viel gesagt, dafür ist er ein bisschen zu aktiv im Ring, so, ne? Aber ob es die Karriere so toll wird, ich bin da alles andere als optimistisch, weil ich einfach überhaupt keine wirkliche Entwicklung bei ihm sehe. Ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht physisch nochmal ein bisschen massiver wird, vielleicht irgendwie irgendwas, aber es ist wenig zu sehen, finde ich, was einem da so positiv stimmen könnte. Einfach, weil er auch schon so ewig Profi ist und halt auch erst 10 Kämpfe gemacht hat und ja.
Wenn du so halt guckst, was so ein Joshua in der Zeit geboxt hat, ne?
Ja, er verschenkt einfach auch Zeit, ne?
Aber er hat schon zugelegt, ich habe gerade geguckt. Also seinen ersten Profikampf hat er 109 Kilo gewogen, jetzt ist er bei 111, aber ist natürlich immer noch, ne? Ist so fast Klitschko-Gewicht bei 2,01 Meter. Das ist natürlich der könnte schon, könnte massiver
sein. Aber er
hat
auch schon im zweiten Kampf, hat er auch schon fast genauso viel gewogen wie jetzt. Also,
ja.
Der hat eine Kilo, also wirklich zugelegt hat er nicht. Also, weiß ich nicht. Also, ich frage jetzt auch, ob er was bringen würde bei seinem Style, weil.
Ja,
aber irgendeine Art von Entwicklung kann ich da halt nicht erkennen bei ihm. Also, das sah halt alles schon sehr, sehr nach Amateurboxen auch aus, auch wenn er die 12 Runden durchgestanden hat, aber.
Das ist das Problem bei ihm, er hat keinen überraschenden Stil. Du kannst ihn sehr leicht auslesen. Wenn du dir ihn anguckst, wie er boxt, dann weißt du was ganz genau, was dich im Ring erwartet. Und da kommen keine Überraschungen. Und das ist für ihn, glaube ich, das Problem.
Dass er von Jacko so leicht treffbar war, das fand ich auch nicht, hat mir auch nicht gefallen.
Ja, hat auch ein bisschen was genommen. Naja. Aber zumindest ist er nicht umgefallen, aber ja, das sollte man bei manchen Leuten dann auch eher vermeiden.
Gut. Ja, sonst den Undercard-Kampf hat Robert ja schon erwähnt. Die anderen Kämpfe auf der Undercard fand ich jetzt nicht so erwähnenswert. Dann kommen wir zum nächsten Event oder zur nächsten Veranstaltung, was zumindest bei den Frauen doch recht attraktiv war von der Ansetzung. Und zwar in Flint, Michigan kämpfte Clarissa Shields gegen Marie Yves Dikea, oder wie auch immer man die aussprechen mag. Samira, was kannst du uns dazu sagen?
Ja, so viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich auch erstens keine Zeit hatte, zweitens auch zu geizig war, das Pay-Per-View zu kaufen. Ich glaube, so auch so wie Robert. Das kann er wahrscheinlich auch gleich nochmal sagen.
Ja, bei fight.tv, also FITE.tv, hätte der im Pay-Per-View $29.99 gekostet. Und ich gebe zu, das war es mir dann nicht wert.
Ja, also irgendwann, also gerade wenn man das dann eh nicht live guckt, weil man irgendwie dann keine Zeit hat, dann habe ich
oder schläft.
Dass man das irgendwie später gucken kann, aber bis jetzt leider nicht. Aber ich habe mir halt, ich habe ja schon vorher gesagt, dass das ein easy work wird für Clarissa Shields, obwohl ich mir echt die Kia nur da gegen Lauren mal kurz angeguckt habe. Aber vom Stil her hat man das einfach gesehen. Also ich meine, das Ergebnis war ja dann auch nach 10 Runden, jede Runde hier 100, dreimal 100 zu 90. Also die hat wirklich keine einzige Runde gewonnen und das war einfach schon vorher abzusehen, weil die einfach so, also ja auch physisch, aber auch technisch so limitiert ist und mit Druck überhaupt nicht klarkommt, dass das auch, das war jetzt für mich auch nicht so ein spannender Kampf, sagen wir mal. Auch wenn da sehr viel auf dem Spiel stand und es um viele Gürtel ging und so, aber das war halt eigentlich auch keine Gegnerin auf Augenhöhe. Deswegen, ja, aber ich werde mir den Kampf auf jeden Fall, ich werde ihn auf jeden Fall noch suchen und dann auch nachholen, weil ich einfach sonst sehr gerne Clarissa Shields sehe. Aber wir haben halt auch keinen Bock, dann irgendwie das Wochenende 30, 40 Euro auszugeben. Wenn wir jetzt gleich noch über den nächsten Kampf reden, werdet ihr sehen, der hätte ja dann auch nochmal 10 Euro gekostet, wenn wir den live geguckt hätten. Das ist auch irgendwann ein bisschen zu viel.
Es sei denn, irgendwer da draußen möchte uns finanziell unterstützen, in Form, dass wir Werbung für ihn machen. Immer gerne, dann könnten wir uns das auch angucken.
Ja, oder die Anbieter, wenn die wollen, dass wir darüber reden. Aber ich glaube, manche wollen auch lieber nicht, dass wir darüber reden, über ihre Veranstaltung. Aber wenn sie das wollen, dann können sie uns natürlich auch irgendwelche Codes zukommen lassen oder frei, weiß ich nicht, gab es ja früher auch mal bei Runfighting, Freicodes, dass man das verfolgen kann. Aber wenn wir alle das immer irgendwie machen, ich meine, für uns lohnt sich das halt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Auch finanziell ist das dann halt auch irgendwann eine Belastung, wenn man das mal alles so zusammenrechnet im Jahr, was man dann pro Wochenende ausgeben würde. Von daher.
Ja, vor allem, wer soll uns auch sonst, also die Plattformen, glaube ich, würden das eher weniger machen und wer sollte uns sonst noch irgendwie unterstützen, dass wir dann vielleicht Geld kriegen, damit wir uns dann die ganzen Kämpfe angucken können. Weil der nächste Kampf wird präsentiert von Regain Männerschaum in den 3 Monats Vorratpackung.
Na, alles, auch technische Unterstützung. Gibt's alles schon, Amerika geht das alles. Nur in Deutschland sind die alle Geizis. Ist einfach so, wirklich.
Ja, gut, wir sind auch geizig. Gut, wir verdienen auch kein Geld.
Wir verdienen doch damit nichts. Wir stecken doch nur rein. Wir pumpen eigentlich nur rein. Okay, jetzt auch nicht. Aber wenn man alles zusammenrechnen würde, ist ja so. Wir haben damit 0 Cent verdient, aber wir haben damit schon einiges ausgegeben. Das dürfen die Hörer halt auch nicht vergessen. Und wir investieren auch unsere Zeit, in der man auch anderen Sachen nachgehen könnte, wo man mehr Geld verdienen könnte. Sagen wir mal so. Von daher darf man das nicht unterschätzen, so die Arbeit.
Das stimmt.
Aber ja, deswegen, manche vergessen das immer so und erwarten dann auch immer so ganz, ganz viel und können auch immer alles besser. Und dann würde ich halt immer so sagen, ja, dann macht euren eigenen Podcast, euren eigenen YouTube-Kanal, dann könnt ihr auch über Boxen quatschen, so. Das ist doch sowieso schöner, wenn es mehr gibt, von daher, ja. Ist halt so. Aber okay, gut, auf jeden Fall, Clarissa Shields locker gewonnen, war abzusehen. Die Kier, ja, braucht man nicht viel drüber zu verlieren. Können wir eigentlich auf das nächste Event kommen.
Über den wir ja letzte Woche noch nicht gesprochen hatten. Ich hatte es auch erst vor ein paar Tagen mitbekommen.
Stand auch noch nicht bei Boxrec. Das war so ein Überraschungskampf, weil das kam wirklich erst nach unserer letzten Folge.
Ja.
Überraschung trifft es gut, ne?
Ja, und zwar im Vierrad Arslan Sportcenter in Göppingen standen fast 100 Jahre im Ring gegenüber. Firat Aslan kämpfte gegen Gusmir Perdomo. Ich meine, beide kennt man. Wir haben uns den Kampf vor dem Podcast zusammen angeschaut und
auf fight24.tv.
Ja.
Gestern genau. War ja noch kostenpflichtig gewesen, also man hätte sich die Card für 10 Euro angucken können. Heute ist der Kampf umsonst auf der Seite zu sehen. Ich habe mich gestern, da hatte ich noch mit Samira geschrieben, da habe ich gesagt, ich weigere mich, dafür Geld auszugeben, weil, ganz ehrlich, Firat Aslan, 50 Jahre, ernsthaft, den Mann muss man doch vor sich selber beschützen.
Ja, vor allem grundsätzlich mit dem Geld ausgeben. Ich persönlich gebe nur Geld aus für Dinge, die ich unterstützenswert finde. Mhm. Und wenn, für manche Veranstaltungen würde ich sie nicht mal gucken, wenn ich Geld dafür kriegen würde. Ich sag jetzt nicht welche, aber es gibt ja manchmal welche, die werden so gestreamt und ich kann mir das teilweise nicht angucken. Also wenn da wirklich so eine Card ist, wo dann 78 Sipo-Schwillis kommen mit dem Renault Master da 400.000 Kilometer auf dem Tacho und da mit 8 Mann da unterwegs eingesammelt werden. Boah, und dann auf so einem Event kämpfen. Und dann alle verlieren. Das sind so Veranstaltungen. Ich würde es eigentlich nicht mal gerne für Geld gucken. Es ist einfach. Aber das hier, es ist irgendwie.
So kriegst du keine Werbepartner.
Ja. Respekt. Dann bezahlen wir halt selber, ne? Aber das ist so, also, das, man muss, die waren einfach alt, die beiden. Das sind zwei alte Schlachtrösser, alte Männer, die da gegeneinander kämpfen. Ist überhaupt krass, dass wir überhaupt darüber reden noch. Weil ich meine, das zeigt ja auch, wie wenig es gibt momentan im Boxsport. Also wie wenig passiert und wie wenig interessante Kämpfe es gibt, dass man über sowas redet. Ich sag mal, vor 3-4 Jahren wäre ich nicht mal auf die Idee gekommen, hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr erwähnt.
Vor 4 Jahren hätte Firat Aslan aber auch nicht gegen Usmir Perdomo gekämpft, sondern...
Ja, vielleicht schon, ne? Aber der wäre ja auch dann jünger gewesen.
Aber... Also ich möchte hier keinen Hate oder so loslassen. Ich habe hohen Respekt vor Firat Aslan, wenn man überlegt, was der noch in der Lage war zu machen in seinen frühen 40ern bis Mitte 40. Das war schon schwer beeindruckend für mich. Aber ich finde es halt trotzdem sowas von dermaßen grenzwertig, dass der mit seinen 50 Jahren immer noch boxt. Boah, dass der noch immer noch eine Lizenz hat, eine Lizenz kriegt, das finde ich... ganz, ganz schwierig. Der letzte Kampf von dem, gegen diesen Kevin Lerena. Boah, also das Handtuch hätte man auch früher werfen können.
Ich finde das Thema auch sehr, sehr schwierig, gerade weil ich Firat Aslan als Person sehr mag und auch als Boxer früher, wo er halt noch fitter war, sagen wir mal so. Und weil der echt ein ganz sympathischer Typ ist und ich hatte auch mal ein längeres Interview mit ihm für Boxsport und da hat er mir auch so sehr cool sehr viel erzählt und über sein Training und wie akribisch er lebt und dass er auch sogar sein Öl, glaube ich, abwiegt und so für seinen Salat. Also extrem einfach, der hat sein ganzes Leben einfach auf den Boxsport ausgerichtet. Deswegen kann ich so ein bisschen den Hintergrund verstehen, dass er vielleicht Probleme hat, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, um da einfach mal auszusteigen, weil mit 50 weiß eigentlich jeder, dass es einfach nicht mehr angebracht ist, eigentlich da im Ring zu stehen, beziehungsweise einfach gesundheitsgefährdend immer mehr wird, auch wenn die Gegner natürlich jetzt nicht so übertrieben stark sind, aber ich hatte eigentlich habe ich schon nach seiner letzten Niederlage gedacht, dass er seine Karriere halt von sich aus beenden wird, halt gegen Kevin Lerena, da hat einem schon das Herz geblutet, als man das gesehen hat, also das ist ja auch kein Unbekannter, das ist ja auch eine richtige Bodybuilding-Maschine, so hat man ja auch noch gegen Arthur Mann irgendwie gesehen, aber der, das war echt schon krass, so, wo ich dachte, oh, jetzt könnte er aber auch mal langsam aufhören, aber ich weiß nicht, mit 50, irgendwann muss man ja auch mal so, ich meine, der hat ja sein eigenes Gym, das ist ja da auch im Firat Aslan Sportcenter ausgetragen worden, der kann ja auch einfach sein Wissen an jüngere Boxer oder an Freizeitboxer weitergeben, der hat ja Erfahrung und so, aber ich meine, so boxtechnisch, war das schon, also wenn wir jetzt mehr auf den Kampf so eingehen, hat er halt echt schon wenig gemacht, auch wenn der Kampf nur 3 Runden ging, ne? Also ich meine, die erste Runde muss man ihm auch nicht geben. Der hat sich halt hinter seiner Doppeldeckung verschanzt und echt wenig Aktivität gebracht, auch wenn der Gegner halt vieles auf seine Doppeldeckung geschlagen hat. Aber man kann die Aktivität schon auch bewerten und nicht jeder würde dann Firat Aslan die Runde unbedingt geben, ne? Also das sah jetzt auch nicht unbedingt so souverän jetzt aus, dass man sagen könnte, okay, das ist mit 50 jetzt hier noch wie 30 und so. Und aber es ist halt auch nicht sein Boxstil und auch nie gewesen, ne? Es ist halt so, ja. Und auch der K.O. dann haben wir ja auch gesehen, also ja. Solltet ihr euch mal angucken, aber es ist halt, der Gegner hatte halt auch keine Lust mehr, kriegt da so ein paar Treffer, fällt am Anfang fast schon von alleine um und dann kriegt er was auf den Körper, Aufwärtshack geht daneben.
Der war in der ersten Runde schon so hart am Pumpen, dass ich dachte, der fällt jetzt von alleine um, weil er jetzt so viel geschlagen hat. So, den Eindruck machte es. Und auch Firat Aslan sah auch irgendwie müde aus, also es irgendwie... Es blutet einem das Herz, wenn man das so sieht. Das ist.
Ja, weil man ihn halt irgendwie mag, ist es halt eigentlich noch schwieriger, darüber zu reden. Aber eigentlich weiß jeder, dass man mit 50 nicht mehr in einen Profiboxring gehört, egal wie fit er ist. Er ist natürlich immer noch topfit und hat irgendwie einen Traumkörper und sieht viel jünger aus. Aber das kann er halt auch so behalten, ne? Also ich meine, gibt es irgendwelche Fußballspieler, die mit 50 noch irgendwie Fußball spielen? Ich glaube nicht. Also, weißt du...
Irgendwo in Japan gibt es so einen ganz uralten, aber...
Ja, stimmt. Ansonsten, wie hieß denn noch? Ich glaube, Ailton hat da auch noch mit Mitte 40 gespielt, aber war halt auch irgendwie dann vierte Liga, fünfte Liga?
Ja, so hoch auch nicht mehr, glaube ich. Also
ich weiß es nicht mehr genau, aber der hat auf jeden Fall mit Mitte 40 war der noch, glaube ich, am Spielen gewesen.
Ja, es gibt schon Leute, die bis in die 40er reinspielen, aber dann auch nicht mehr hochklassig. Und da ist die Buffon dann noch eine Ausnahme, der ist ja auch schon deutlich über 40, aber ist halt auch ein Torwart. Ne? Und,
ja, aber 40 und 50 ist halt auch noch ein Unterschied. Ne? Es ist halt, es wird halt auch nicht besser. Selbst es ist halt einfach auch für ihn gefährlich. Darum geht's ja. Wir wollen ja auch keine Hate und so machen und so. Eigentlich, man sorgt sich ja nur darum, dass er einfach, dass es für ihn gefährlich ist oder dass er irgendwann mal irgendwas noch mehr abkriegt, dass es irgendwie schlecht endet und dass es halt nicht sein muss für so eine Veranstaltung. Also es muss halt echt nicht sein. Und es war jetzt halt auch nicht so ein mitreißender Fight, so dass man jetzt dachte, okay, das musste man jetzt unbedingt sehen, ne? Also ich finde eigentlich schon, ehrlich gesagt, so schon bei 40 sollte man so langsam darüber nachdenken, seine Karriere als Boxer zu beenden, und oder?
Ja,
also
es kommt halt immer drauf an, wie leistungsfähig man noch ist, ne? Also wenn jetzt irgendwie ein guter Heavyweight mit 40 jetzt noch nicht so die harten Schlachten hinter sich hat und noch super in Shape ist, da habe ich kein Problem mit, aber es ist ja so, dass der Vierer, dem wurden ja halt schon die Grenzen aufgezeigt. Ich meine, ich liebe den Typ, der ist sicherlich einer der feinsten und besten Charaktere im Boxsport. Und Herd ist ein Arbeiter, aber es tut irgendwie dann auch weh zu sehen, dass es einfach nicht mehr so geht. Ich denke, er will auf jeden Fall noch. Er will und macht und tut, aber in dem Alter geht's einfach auch nicht mehr, ne?
Auf jeden Fall nicht mehr so gut, ne? Seine beste Zeit ist halt leider vorbei und dafür haben wir ihn alle für immer im Gedächtnis und auch lieben, schätzen gelernt, so. Er hat auch echt geile Kämpfe so abgeliefert, sehr unterhaltsam, aber irgendwann weiß man halt, es wird halt nicht mehr besser und dann muss man das halt vielleicht auch akzeptieren, beziehungsweise einfach, wenn er liebt wahrscheinlich auch wirklich den Boxsport und dann probieren, sich da anders weiter einzubringen. Vielleicht kann er einfach irgendwie als Experte Kämpfe kommentieren von anderen und so weiter. Also er muss ja nicht rausgehen aus dem Boxsport, aber so, man muss sich halt schon so fragen. Ich meine, die Familie muss ja auch mal irgendwas sagen, oder? Also wenn du da, will der jetzt, also irgendwann, wenn du da bis 60 noch weiter im Ring stehst, sagt deine Familie da mal nichts?
Ich finde es halt auch immer schwierig, wenn du jemanden hast, der, wie gesagt, er ist jetzt 50, will sich dann nochmal in irgendeiner Form in eine Position bringen, um vielleicht in irgendeinen Titel zu boxen und wenn schon so ein Kevin Lerena den schwer vermöbelt oder Schaden zufügt, dann finde ich das halt immer noch mal eine eigentlich definitiv andere Art von verheerend, als wenn jetzt so ein Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. in einem Showkampf gegeneinander antreten, wo es um nichts geht und beide sich auch schonen.
Ja, ja, das ist ja auch was ganz anderes. Ein Showkampf wäre auch, finde ich, ist eine ganz andere Voraussetzung. Hätte Firat Asan einen Showkampf gemacht, dann ordnet man das Ganze ja auch ganz anders ein. Ne? Dann braucht man ja auch nicht unbedingt eine Boxlizenz und da weiß man auch, okay, das ist vielleicht vorher so ausgemacht, dass es jetzt nicht irgendwie darum geht, hier irgendjemand K.O. zu hauen oder so, weiß man nicht. Da kann man sich ja bestimmte Sachen so mit dem Gegner ausmachen. Aber er steigt halt ein als Profiboxer und da fragt man sich halt so, warum? Also warum macht er das halt noch so mit 50? So gerade wenn er ein eigenes Gym hat und da eigentlich auch andere vielleicht finanzielle Möglichkeiten hat. Also so, das kann halt nicht das Geld sein, weil mit so einer Veranstaltung verdienst du halt in Deutschland heute kein Geld mehr. Erst recht nicht ohne Zuschauer. Also da nimmst du doch nichts ein. So was soll, also weißt du, was ist dann der Hintergrund? Er will halt unbedingt weiterboxen so. Aber manchmal, ich meine, ja, trotzdem ist es vielleicht nicht immer dann so das Richtige, auch wenn man das vielleicht mit 80 dann gerne noch will, aber irgendwann geht's halt auch einfach nicht mehr so gut und das müsste man halt dann auch mal einsehen, so. Er hat sich ja jetzt auch nicht wirklich verabschiedet, ne? Zumindest habe ich das jetzt nicht mitgekriegt nach dem Kampf. Also es war jetzt nicht sein Abschiedskampf oder so.
Nö,
ne?
Keine Ahnung.
Deswegen, also hätte man ja sagen können, okay, er wollte, kann ich mit einer Niederlage abtreten, was man ja irgendwie verstehen kann, jetzt macht er noch einen Kampf und dann beendet er seine Karriere, aber das war ja jetzt ja auch nicht. Also von daher, wer weiß, wie oft man ihn dann noch sieht. Und jeder, der Firat Asan am Herzen liegt, der sollte eigentlich da ihn mal, weiß ich nicht, ja, das einfach mal hinterfragen, warum er überhaupt noch im Ring steht. Weil wenn er uns egal wäre, dann würden wir auch nicht so emotional darüber reden. So, es geht eher darum, dass man sich dann vielleicht doch eher so Sorgen macht um ihn. Weil er einfach cool ist, so. Der ist einfach cool, so. Ich finde, er hatte auch immer viel zu wenig Plattform, ehrlich gesagt. Okay, es gibt eh nicht mehr so viele Boxplattformen, aber auch so. Er war selten als Kommentator, er war selten irgendwie bei anderen Events, hat selten seine Meinung da leider preisgegeben. Hätte er viel mehr, er kann auch reden, er ist auch sympathisch, er hätte viel mehr da eingebunden werden können von bestimmten Leuten, auch von anderen Boxstellen und so. Aber irgendwie machen die das halt alle nicht.
Ja, er wäre im Grunde der ideale Experte auch für The Zone oder ähnliche Sender, ne?
Ja. Genau. Hätte bestimmt auch mehr zu sagen als letztens Michael Kuhr da bei Argon. Also, denk mal schon.
Ja. Also. Ich glaube auch, dass er sicherlich ein wundervoller Trainer wäre. So. Also, weil er hat viel gesehen, hatte unter vielen Trainern trainiert. Ich denke schon, dass er auch als Trainer sehr gut ist, weil er halt fürchterlich viel erlebt hat in seiner Karriere.
Abgesehen davon, selbst guck doch mal, wie fit der Typ ist. Selbst mit 50 noch.
Bester Fitness-Trainer.
Was der an Wissen hat, also einfach schon so, wie Samira ja schon gerade sagte, mit Öl abwiegen und sowas. Wenn der sagt, so, stell den doch mal neben einen guten Trainer, der was von Taktik versteht. Und die beiden bauen dann einen Boxer mit Talent auf. Das sollte doch gehen. Das wäre doch eine wunderbare Voraussetzung, den allein schon als Fitness- oder Coach zu haben, der weiß, wie die Fitness für einen Boxer sein muss, der sich mit Ernährung auskennt. Eigentlich super Trainer.
Ja.
Eigentlich perfekter Typ auch für Teil und Zeuge, wenn er mal ein Comeback machen wollen würde. So, ja, den müsste man ihm an die Seite stellen. Ich glaube, da würde er aber ganz anders wieder in den Ring steigen.
Also wäre ich Profi, warum nicht? Ne? Also würde ich mich vielleicht schon an ihn wenden, weil das ist einer der wenigen in Deutschland, wo ich wirklich sagen würde, oh, der kann einem was zeigen, der kann einem was erklären und der hat auch selber viel Erfahrung und alles, der hat ja schon alles gesehen. Er hat in England gekämpft, er hat ja überall gekämpft. Unter den besten Trainern. Ja. Von daher, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Das Beste auf jeden
Fall. Vielleicht macht er noch, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er kämpft nicht mehr wirklich gegen Leute, die seine Söhne sein könnten. Und wenn, dann aus Georgien oder so, aber jetzt so wirklich ihn dann nochmal irgendwie so vermöbelt werden zu sehen, das möchte ich eigentlich ungern.
Das würde ich mir, ja, das kann man sich schon fast gar nicht mehr angucken, das ist echt. Und sonst kann man noch erwähnen, auf der Fight Card, den erwähne ich, weil der auch in Berlin trainiert, Super Mittelgewichtler Kurash Nikam gegen Cesar Hernan Reynoso, ich glaube aus Argentinien war der Gegner, genau, er ist ein Berliner, Nikam hat nach 8 Runden einstimmig gewonnen. Ja, der hat auch mal bei uns trainiert. Auf jeden Fall habe ich den mal vor unserem Gym gesehen, also in Berlin im Easy Gym davor. Ja, und sonst auf der Card kann man vielleicht noch erwähnen, dass Emir Amatovic mal wieder geboxt hat.
Ja.
Das ist ja auch, ich meine, was war sein letzter Kampf? 14.02.2020, aber ja, bei dem kam ja die Karriere so gefühlt auch sehr irgendwie ins Stocken.
Obwohl der durchaus auch Talent vorhanden ist, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Aber natürlich, wenn da nicht mehr so ein gutes Team vielleicht dann dahinter ist, ne? Und er dann vielleicht alles auch selbst machen muss, dann ist es halt alles auch viel schwieriger.
Ja. Also auf zum Vierrad.
ja, da sollte es so eine Truppe einfach so, ne? So zusammensuchen mit so ein paar Boxern und die dann auf Trab bringen.
Ja, soll der Vierrad doch mit dem Krasniqi zusammen. Ich meine, das wäre doch ideal.
Das wäre richtig geil.
Und den Brämer dazu. Und den Brämer dazu.
Ja, warum denn nicht?
Das wäre eine richtige Quälereitruppe für die jungen Sportler. Dann auch mit Brämer immer in Shape.
Skill, Erlebnisse, super Amateurlauf, weil das so alles vereint.
Bei jedem Stück Zucker gibt es 100 Strafliegestütze. Aber es wäre wirklich eine sehr interessante Gruppe, also ja, stimmt.
Gerne, also macht das mal.
Ja, macht
wenn
das
ihr Boxer
wirklich.
Seid, wendet mal euch mal an die Jungs da und lasst euch von denen formen. Das wären doch die idealen Kandidaten. Gut, ansonsten, wie ist das gewesen mit dem Rückblick? Ich meine, es gab echt wenig und dafür haben wir echt lange darüber gesprochen. Und so kommen wir zur Vorschau.
Vorschau auf kommende Kämpfe.
Jetzt rasen wir schneller durch.
Ja, und da gibt es zumindest in England eine Veranstaltung mit deutscher Beteiligung. Dennis Ilbay wird gegen Lewis Crocker kämpfen. Und dann mal sehen, wie er sich da aus der Affäre ziehen wird. Ich würde jetzt einfach mal ins Grüne einen Punktsieg von Crocker tippen. Dass Ilbay da in England gewinnt, das halte ich für relativ schwierig. Ja, sonst auf der Karte vielleicht noch Gary Cully gegen Viktor Kotschigov. Und sonst noch eine Veranstaltung mit deutscher Beteiligung, auch im ECE-Boxgym in Hamburg. Ali Eren Demirisin kämpft gegen Jacek Krzysztof Biatek. Ein durchaus nicht uninteressanter Kampf im Schwergewicht. Dann kämpft
der
Michael
Gegner ist
Balisch.
Auch schon 47, ja? Habe ich gerade gesehen. Da sind wir wieder bei dem Alter, aber er hat einen guten Rekord.
Ja. Ja, aber das passt ja, ne? Mhm. Ja, passt, ne? Dann kämpft auch Michael Walisch, der ja von seinen letzten 6 Kämpfen 4 verloren hat, gegen einen Naif Didier.
Geilander.
Was ist das denn?
Naif?
Ein Mann aus Kongo, der in Südafrika lebt. Didier Naif, also ein Traum. Also der Name ist natürlich ein Traum, ne? Ja. Aber da kämpfen zwei Journeymans quasi mehr oder weniger gegeneinander.
Sein Geburtsname ist Didier Kilolo Lubica.
Ja, aber Knife ist schon geil. Das gefällt mir.
Wie heißt nochmal dieser das thailändische Boxer? CP Freshmart Knockout?
Yeah.
Ja. Ja,
ja. Ja, wie das
und
Gym
Fasern
halt,
2K
ja.
Batterie. Mister Glanz. Vielleicht auch eine Option für manche Boxstelle, vielleicht die Boxernamen ja nach Sponsoren zu gestalten. Hier, wenn jetzt auf Kleinringveranstaltungen hier das Tattoo, weiß das ich, Tattoo-Studio XY kämpft gegen
Meister Proper.
Ja, oder gegen Stundenhotel. Irgendwas, Rote Laterne oder so. Das hätte doch was. Ja, ansonsten noch Viktor Faust kämpft oder Viktor Wirkrischt. Wie der, glaube ich, keine Ahnung, wie auch immer man das ausspricht.
Dein Ukrainisch ist etwas eingerostet, willst du sagen?
Ja, ja. Kämpft gegen einen ungeschlagenen Mann, gegen einen Wilmer Vasquez. Ja, wahrscheinlich. Ja, weiterer Aufbaukampf, ne? Das sind so die erwähnenswertesten Kämpfe von der Errol Shaylan Card. Ja, ist so Stay-Busy-Veranstaltung. Also mehr ist das eigentlich nicht. Vielleicht hat er gegen Demirsien ganz, ganz nett, aber. Ja, ich denke auch, da sind die Rollen wahrscheinlich auch relativ klar verteilt. Gut, dann gibt es sonst noch zwei erwähnenswerte Veranstaltungen im Ausland. Und zwar in Amerika kämpft David Benavidez gegen Ronald Ellis. Zu sehen sein wird das aus Showtime. Von Ellis kann man jetzt auch nicht allzu viel Großes erwarten. Es könnte einigermaßen eng werden, aber ich glaube nicht daran. Also normal sollte da Benavides keine Probleme mit Ellis haben. Vielleicht wird er, ja, wird das seine erste K.O.-Niederlage. Sollte man fast von ausgehen. Also Benavides ist auf jeden Fall in deutlichen Favoritenrolle. Die andere Veranstaltung in den USA, in Dallas, Texas, im American Airlines Center. Eine riesige Halle, wo normal die Dallas Mavericks spielen. Aber in Dallas oder in Texas ist ja alles wieder normal, ne? Die haben die ganzen Corona-Maßnahmen ja eingestampft. In Texas kann man momentan normal leben. Und da kämpft dann auch am 13. März Juan Francisco Estrada gegen Roman González. Vielleicht der interessanteste Kampf an diesem Wochenende. Oder nicht nur vielleicht, sondern das ist ja schon ganz... eine ganz nette Sache, kann man sich angucken. Da wird sicherlich was geboten, auch wenn sicherlich Roman González also ein bisschen entzaubert ist, aber ja, nette Veranstaltung. Sonst noch im Leichtfliegengewicht Hirotoki Yoshugugi gegen Axel Aragon Vega. Das wäre vielleicht ein für Aragon Sports, oder? Wenn die sich Axel Aragon Vega gönnen würden. Das würde doch passen vom Namen. Ja, und natürlich Jessica McCaskill kämpft gegen Cecilia Bracu Samira. Freut
dich
der Kampf?
Ja, das ist sehr spannend, der Kampf. Den Kampf finde ich eigentlich quasi am spannendsten. Einfach, weil der erste Kampf so eng war, beziehungsweise Cecilia Bracu einfach mal so besiegt wurde von einer Boxerin, die viel weniger Erfahrung hat, aber ja, und also ich weiß noch, ich hatte den ersten Kampf so 96-94 für Mac Pascal gepunktet. War schon enger so. Die Offiziellen haben es ja, ja, zwei haben 97, nee, einer 97,94, 97,93, einmal Gleichstand, 95,95. Also es war schon eher ein enger Kampf, leichte Vorteile für McCaskill. Deswegen ist es jetzt die Frage, ob Cecilia Brekhus aus diesem Kampf gelernt hat. Das war, da es eng war, sagen wir mal so, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Cecilia Brekhus da schon eine Chance hat, sie jetzt im Rematch zu besiegen. Eigentlich muss sie das auch. Also ich meine, sie hatte ja auch schon, glaube ich, davor ihren Rücktritt kurz angekündigt. Jetzt kommt sie halt wieder zurück. Ich glaube, sie muss das jetzt einfach noch gewinnen. Also es ist halt auch nicht unmöglich, wenn sie da sich diesmal besser auf die Gegnerin eingestellt hat und ja, und einfach ihre Erfahrung dann mehr ausspielt, dann müsste sie eigentlich auch einen Sieg hinkriegen, aber es wird halt keine leichte Aufgabe so. Also die ist echt eine gute Gegnerin und es wird also ich bin echt gespannt, ob sich Brekhus einfach besser schlägt als im ersten Kampf, wo sie dann doch sehr überrascht wurde, glaube ich, durch die starke McCaskill. Geiler Kampf.
Auf jeden Fall sollte man sich ansehen. Und auf der Karte sind noch vielleicht, ja, ist vielleicht zumindest ein Prospekt noch erwähnenswert, finde ich, Suleiman Sissoko aus Frankreich. Bronzemedaillengewinner 2016, gibt sein US-Debüt, also kämpft es zum ersten Mal außerhalb Frankreich, weil der gute Suleiman Sissoko schon jemand ist, den man vielleicht schon auf dem Radar haben sollte für die Zukunft. Mal gucken, wie er sich so entwickelt, aber so viel habe ich auch noch nicht von ihm gesehen, aber was ich gesehen habe, fand ich nicht so schlecht, also ist kein uninteressanter Mann.
Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, Promoter der Veranstaltung ist Matchroom Boxing. Das heißt, die Möglichkeit, dass der auf The Zone läuft, ist relativ hoch.
Wird dann wahrscheinlich auch so kommen, ne?
Ja, steht jetzt bei Boxrec Stand heute noch nicht drauf, aber die meisten Matchroom-Sachen kann man ja schon auf The Zone sehen. Es wäre auf jeden Fall schade, wenn es die Kämpfe da nicht zu sehen gäbe.
Ja, ich schaue mal ganz kurz, ob doch, kommt.
Wunderbar.
Sehr lobenswert. Also es ist durchaus eine Veranstaltung, die man sich angucken kann. Viele nette Kämpfe und das wird dann wahrscheinlich auch die Veranstaltung sein, die ja, wir in der nächsten Woche am intensivsten besprechen werden. Ansonsten war es das auch mit der Vorschau und wir kommen zu den News.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Was habt ihr denn da so zusammentragen können?
Ja, so viel war da jetzt auch nicht, aber man kann sagen, dass der Superleichtgewichtler Artem Harutyunyan von dem Universum Boxstar aus Hamburg für seinen nächsten Kampf gegen Oliver Flores am 24. April ins Leichtgewicht wechselt. Ja, wahrscheinlich wird es wieder im Universum-Gym stattfinden, denke ich mal. Es geht um den WBA International-Titel und ja, muss jetzt halt noch so ein bisschen runter, ne? So von 63,5 auf 61,2. Ein bisschen sich runterhungern. ja, wird man sehen. Ist jetzt zwar nicht so viel Unterschied, ne? Das ist, denkt man, so zwei Wasserflaschen, keine Ahnung, aber es hört sich nicht so viel an. Aber trotzdem muss man erstmal sehen, wie er sich dann da so schlägt oder wie schwer das da für ihn wird, runterzugehen. Aber ja, ich glaube, da stand auch bei Bild, dass er sonst so mit einem Gewicht von 65 Kilo startet, deswegen sollte das dann für ihn eigentlich auch machbar sein.
Ja, und auch der Gegner sollte eigentlich machbar sein. Ich würde da, auch wenn der Gegner schon in der zweiten Runde damals gegen Miguel Berchelt K.O. gegangen ist, aber da auch Artem Harutyunyan jetzt nicht so gerade der härteste Hitter der Welt ist, wird es wahrscheinlich dann irgendwie ein Punkt-Sieg werden oder so für Harutyunyan. Würde ich einfach mal so tippen. Aber man wird sehen, ne? Ist auf jeden Fall ein Schritt weiter Richtung erhoffter Titelchance oder wie auch immer. Ja, ansonsten gab es noch die Meldung, dass sich Joseph Parker von seinem Trainer Kevin Barry getrennt hat. Ja. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber er hat sich auf jeden Fall von seinem Trainer getrennt. Aber ihr seht schon an diesen Meldungen, dass es halt sonst auch nicht viel gab. Und ich habe jetzt ja eben nochmal die ganzen Newsseiten gecheckt, aber da ist auch nichts, wo wir nochmal größer drauf eingehen sollten oder müssten.
Wahrscheinlich war Joseph Parker dann doch nicht so begeistert von seiner letzten Leistung gegen Junior Fahr, ne? Also, so sieht er danach aus.
Eindrucksvoll war es ja auch nicht.
Ja, es war halt sehr eng so. Und da hat er sich wahrscheinlich dann auch Gedanken gemacht. Oder vielleicht gab es natürlich vielleicht auch andere Gründe. Aber muss man halt, ja, auf jeden Fall muss man den Kampf sehr gut analysieren, ne? Und gucken, woran das halt lag. Weil man ja
eigentlich gegen jemanden. Einer der Gründe ist ja auch, dass Kevin Barry eigentlich in Las Vegas lebt. Und quasi dann immer zu ihm nach Neuseeland gegangen ist, was jetzt natürlich unter den aktuellen Covid-19-Maßnahmen ein bisschen schwierig ist.
Ja, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, aber wahrscheinlich verschiedene Gründe, ne? So dann die Performance, dann vielleicht, wie er eingestellt war auf einen Gegner, den er eigentlich auch schon kannte, was in Amateuren schon öfter gestanden hat. Und dann auch diese Corona-Maßnahmen, die ja mal gucken, wer der neue Trainer wird. Das ist dann auch eher interessant, ob das dann irgendwie Neuseeländer wird, da irgendwie bei
Kann
ihm näher.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, vor allen Dingen kennt man wahrscheinlich auch keinen. Auf jeden Fall hat er dann vielleicht irgendeinen Unbekannten oder einen ganz großen Namen. Ja, mal sehen, wen er da verpflichtet. Bin ich gespannt.
Also Parker ist auf jeden Fall jemand, der sich noch entwickeln kann, obwohl er schon so lange dabei ist. Aber so ein Abel Sanchez, warum nicht?
Gerne. Ich glaube auch, dass durchaus noch ein bisschen Potenzial in Parker stecken könnte. Aber mal wird sehen. Also Parker ist zumindest halt immer einer dieser Kandidaten, die man im Heavyweight eigentlich gegen jeden gerne sieht. Und von daher hoffen wir mal, dass er da die richtige Wahl trifft. Ne? Gut, das wäre es sonst für heute gewesen. An News oder sonstigen, das war alles recht überschaubar. Dann, liebe Hörer, teilt uns, er liked uns, er empfiehlt uns weiter. Gibt es sonst noch irgendwas zu erwähnen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Lasst unbedingt bei YouTube ein Abo da, denn wir müssen wachsen und das hilft uns sehr. Danke.
Genau, und die Glocke aktivieren, ne?
Ja, alles.
Einfach alles, Like, Glocken, gefällt mir, teilen, gruscheln und weiß der Geier.
Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast